so ein Artillerist der Konföderierten 1862 nach einem Gefecht. Der Norden ist dem Süden materiell überlegen. Er hat mehr Fabriken, das bessere Eisenbahnnetz, die ausgefeiltere Waffentechnologie und mehr Menschen. Im Süden hingegen, der gern mit seiner aristokratischen Lebenshaltung und seinem Ehrgefühl kokettiert, gibt es erfahrene Kämpfer und bessere Militärs. Doch sowohl im Norden als auch im Süden wissen keineswegs alle Soldaten, wofür sie überhaupt kämpfen, meint Michael Hochgeschwender vom Münchner Amerika-Institut.
Wenn man zum Beispiel evangelikale Protestanten aus dem Norden nimmt, die kämpften um die USA mit dem Blut der Sünder zu heiligen, um die Wiederkunft Christi vorzubereiten. Dann gab es Leute, die kämpften, um die Sklaverei abzuschaffen, weil sie Philanthropen waren oder aus ökonomischen Gründen, weil sie sich der Konkurrenz der Sklaverei nicht gewachsen sahen. Wieder andere kämpften für den Erhalt der Union in erster Linie und für die alte Verfassungsordnung.
Heute hatte ich ein Gespräch mit den Repräsentanten der Südstaaten, das über eine Stunde dauerte. Wenn die Ansichten dieser hochrangigen Männer, die aus unterschiedlichen Teilen des Südens kommen, tatsächlich die Meinung ihrer Landsleute spiegeln, bestärkt mich das in meinem Eindruck, dass die Einheit der Union nicht wiederherzustellen ist.
So der Eindruck des englischen Journalisten William Russell. Er berichtet für die Londoner Times aus den Südstaaten über den amerikanischen Bürgerkrieg, einer der ersten Kriegsreporter überhaupt.
April 1861. Arkansas, North Carolina, Tennessee und Virginia schließen sich der Konföderation an. 21. Juli. Schlacht von Bull Run.
Beide Seiten unterschätzen den Krieg zunächst. Schlecht ausgerüstet, mit einem bunt zusammengewürfelten Haufen von Freiwilligen, glauben Militärs und Politiker im Süden wie im Norden, die Auseinandersetzung sei in wenigen Monaten erledigt. Der Norden beruft Freiwillige gar nur für 90 Tage ein und zieht sie nach Ablauf der Frist ab, selbst wenn der Feind vor der Tür steht. Die erste Schlacht, die Schlacht von Bull Run, unweit von Washington, gerät zum Spektakel. Schaulustige reisen zum Picknick an, Geschäftstüchtige bieten Pferde zu überteuerten Preisen an. William Russell schreibt:
Wenn Sie die Schlacht sehen wollen, sind $1,000 nicht zu viel. Ich vermute, manche Jungs haben mehr Geld bezahlt, um Jenny Lind an ihrem ersten Abend erleben zu können. Und dieser Kampf wird gewiss nicht wiederholt, das versichere ich Ihnen.
Für die Union wird die Schlacht ein Debakel. In kopfloser Flucht rennen ihre Soldaten vor dem Feind davon.
Umkehren! Umkehren, wir sind geschlagen!
Plötzlich tauchte neben mir ein Mann in Offiziersuniform auf, dessen Degenscheide leer am Gürtel schlenkerte. Was ist los? Was hat das alles zu bedeuten? Fragte ich ihn. Nun ja, es bedeutet, dass wir furchtbar eins aufs Haupt bekommen haben.
Schon die verschiedenen Namen für den Krieg zeigen, wie unterschiedlich er interpretiert wird. Handelt es sich um einen War between the States, einen Krieg zwischen den Staaten, die das Recht haben, aus der Union wieder auszutreten, der sie 1787 freiwillig beigetreten sind? Oder um einen Sezessionskrieg, bei dem aufständische Rebellen aus dem Süden die Einheit der Nation mutwillig aufs Spiel setzen? Ist es ein Bürgerkrieg, der sich quer durch die Staaten, ja sogar durch die Familien zieht, ein Kampf unterschiedlicher Mentalitäten, Lebensstile und Werte? Oder gar ein Kampf der Moderne, verkörpert durch den Norden, gegen die Vormoderne, verkörpert durch den agrarisch geprägten Süden.
Man kann unterscheiden auf der einen Seite das Verfassungsproblem. Gibt es ein Primat des Einzelstaates vor der Union oder gibt es ein Primat der Union vor dem Einzelstaat? Dieses Problem lässt sich von der Verfassung her nicht lösen. Das musste gewissermaßen auch gewaltsam ausgekämpft werden. Daneben hat es ausgeprägte kulturelle Unterschiede und ökonomische Unterschiede zwischen den verschiedenen Sektionen der Union gegeben. Das heißt, im Norden eine Gesellschaft, die in der Frühindustrialisierung begriffen war, in der die Massendemokratie Fuß gefasst hatte, eine sehr pluralistische Gesellschaft, im Süden sehr viel stärker agrarisch geprägt, mit den entsprechenden kulturellen Gewohnheiten.
Es war 5 Uhr, als wir schließlich unser Ziel White House Plantation erreichten. Ein alter, livrierter Neger trug mein spärliches Gepäck, kümmerte sich darum, dass es mir nichts fehlte und erwies sich überhaupt als der perfekte Butler. Einige Gäste sprachen von den Duellen und den Männern, die sich als Pistolenschützen einen Namen gemacht hatten. Das Gespräch klang fast so, wie vor 60 Jahren ein Gespräch unter irischen Adligen geklungen hätte, die bei einem Glas Wein zusammensitzen. Es war sehr angenehm.
Our heavenly Father's children.
Aus Sicht aufgeklärter Nordstaatler, insbesondere der sogenannten Abolitionisten, die die Sklaverei ohne Wenn und Aber auf der Stelle abschaffen wollen, stellt sich das Leben auf den Baumwollplantagen etwa so dar wie in Harriet Beechers Roman Onkel Toms Hütte. Durch die Schilderungen weißer Brutalität mobilisiert er im Norden weite Kreise gegen die Sklaverei.